Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Wusstest du, dass Zecken mittlerweile das ganze Jahr vorkommen? Wie wäre es, wenn du mit nur einem Besuch in deiner Tierarztpraxis deinen Hund ein ganzes Jahr lang schützen könntest? Frag einfach deinen Tierarzt nach der innovativsten Methode zum Schutz vor Zecken und Flöhen.
Ich darf heute ganz viele blöde Fragen stellen an Regine Häuser. Hallo, dass du da bist.
Hallo, ich grüße dich.
Hallo, dass du da bist. Ist auch super. Ah, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Regine, du bist Hundefotografin, also bist auf den Bereich Hunde spezialisiert und bist vor allem aber auch Fotocoach. Das heißt, du gibst dein Wissen an andere willige Fotografen weiter und kennst dich halt mit jedem Modell wahnsinnig gut aus. Das heißen ja alle Einstellungen bei jedem Modell immer irgendwie ein bisschen anders. Und das ist so wirklich dein Kerngebiet. Du bist auch Buchautorin, zweifache Buchautorin, sogar Bestsellerautorin, kann man sagen?
Ja, ich habe also insgesamt ziemlich viele Bücher geschrieben, also nicht nur zur Hundefotografie. Also zur Hundefotografie gibt es drei, wobei eins ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Die anderen beiden sind ja noch neueren Datums. Und ja, ansonsten hatte ich auch schon mal Bücher zu anderen Themen geschrieben, auch Pferde und solche Sachen. Und ja, wie gesagt, diese Hundefotobücher, ich habe 2014 das erste rausgebracht. Und zu dem Zeitpunkt gab es am Markt nichts vergleichbar Gutes. Und dann habe ich gedacht, das wäre ja mal so eine Challenge, einfach mal so ein Buch rauszubringen und damals eben mit den damals aktuellen Tipps die Leute halt am Markt auch zu versorgen. Und daraus sind dann eben im Laufe der Jahre eben noch zwei weitere Bücher in anderen Verlagen entstanden. Und die haben sich wirklich relativ gut verkauft und hatten auch mehrere Auflagen. Also das fand ich immer ganz gut, weil normal kriegst du eine Auflage und dann ist durch, ne?
Relativ gut. Du stapelst auch wieder sehr tief.
Ja, das liegt mir so im Blut. Ich sag mal so, ich tue mich auch immer ein bisschen schwer damit, immer mit alles super und alles toll. Und ja, also sie haben sich wirklich sehr gut verkauft. Das kann man
sagen. Du bist sehr, 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 sehr erfolgreich und sehr, sehr gut in dem, was du tust. Vor allem, was diese Technikgeschichten angeht. Also man kann schon sagen, dass du ein bisschen perfektionistisch bist, wenn es um Hundefotografie geht.
Das stimmt. Also für mich war damals wichtig, bin da ja durch Zufall so ein bisschen reingerutscht. Also fotografiert habe ich als Kind schon, wie man das so macht. Und dann war es Hobby und dann kam mein erster Hund irgendwann. Und dann, als irgendwann das Thema kam, als jemand mich ansprach und sagte, kannst du mir mal ein paar Tipps zur Kameraeinstellung geben? Dann ist die Idee entstanden, Workshops zu machen. Und dann war für mich aber von vornherein klar, wenn ich das tue, dann sollte ich zumindest alle am Markt gängigen Kameramodelle kennen, sonst kann ich ja den Leuten auch nicht helfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Kamera fotografiere und dann kommt jemand und hat einen anderen Hersteller, und dann bin ich nicht in der Lage, die Grundeinstellungen vorzunehmen, kann ich ihm eigentlich nicht helfen. Und das war für mich eigentlich immer der Punkt, dann ist es für mich kein Workshop mehr. Also du weißt selber, es gibt mittlerweile unendlich viele, die sowas anbieten. Und ich weiß auch von vielen Teilnehmern, dass sie dann doch enttäuscht sind. Also außer, dass natürlich eine tolle Location zur Verfügung gestellt wird oft und auch die Hunde dann irgendwo drapiert werden und der Fotograf sagt, fotografier mal aus diesem oder jenem Winkel. Also ändere mal die Perspektive oder Brennweite, passiert da nicht viel. Die gehen dann zwar auch mit schönen Bildern nach Hause, haben aber nichts gelernt. Und das ist für mich nach wie vor das absolut Wichtigste, dass jemand, egal welche Kamera er hat, nach Hause geht und sagt, jetzt komme ich klar, jetzt bin ich weg vom Zufallstreffer und die bedienen kann. Und ja, da bin ich wirklich sehr stark Perfektionist, weil ich denke, nur den Leuten, ja, so das Grobe an die Hand zu geben, reicht halt nicht. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, dann sollte man die Kamera wirklich aus dem FF beherrschen. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr wichtig.
Super. Wir hatten ja auch schon viele Aktionen mit dir und du unterrichtest da auf sehr, sehr hohem Niveau. Jetzt hast du es hier, Leute, heute mit einem absoluten Laien zu tun.
Ja, das macht ja nichts. Also das ist ja der Weg irgendwo hin. Also ich habe ja auch mal angefangen und wenn ich meine Fotos anschaue, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, da stehen mir jetzt die Haare zu Berge, weil ich einfach sage, nee. Aber daran sieht man die Entwicklung. Das ist ja auch wichtig. Also irgendwann fängt jeder mal an und deswegen ist es ja auch total gut, wenn man alles fragt. Und deswegen ist mir ja auch wichtig, dass die Leute, die zu mir kommen, die können ja auch alles fragen, weil ich ja der Meinung bin, ich habe auch dann auf alles eine Antwort.
Super, dann machen wir
kann
heute.
Man auch als ganz blutiger Anfänger kommen, der gar keine Ahnung hat. Also ich hatte schon jemanden, das ist jetzt wirklich nicht gelogen, ich hatte schon eine Kundin, die kam mit ihrer original verpackten Kamera, die hatte sie bestellt im Internet, die war noch nicht mal ausgepackt. Wir haben die im Workshop-Tag erstmal aus der Originalverpackung geholt, alles zusammengebaut, Speicherkarte rein, die hatte gar keine Ahnung. Die wusste nichts. Ne? Und das ist gar nicht schlimm, also kann man ja drauf aufbauen. Ne?
Besser man informiert sich, als dass man dann eine wahnsinnig teure Kamera zu Hause hat
genau.
und diese bedienen kann.
Genau, das ist
so
ja
wie
das
ich.
Problem auch. Guck mal, du, es gibt unheimlich viele Menschen, die haben dann das Geld und die kaufen sich eine sehr, sehr teure Ausrüstung mit dem Ergebnis, dass sie total so frustriert sind, weil sie die ganzen Facts nicht kennen und dann mit der Grundeinstellung, wie sie geliefert wird, arbeiten und das funktioniert halt nicht.
Dann fangen wir einfach mal an.
Genau.
Also ich habe wirklich, ich habe eine relativ teure Kamera, film auch sehr viel mit der und das klappt auch erstaunlich gut, aber bei mir ist es halt ganz viel so, ich mache halt einfach mal und mache schon auch viel im manuellen Modus und guck halt dann, was rauskommt. Wie du sagst, eben der Zufallstreffer, manchmal sieht super aus und klappt wahnsinnig gut und manchmal denke ich mir so, das ist jetzt irgendwie nicht so ideal, warum? Ja, und ich weiß es
Genau.
halt nicht. Also starten wir wirklich mal bei Null. Es gibt ja, wenn ich jetzt mich in den manuellen Modus traue, was ich ja auf jeden Fall tun sollte, wir bleiben bei der Fotografie, es gibt ja so Einstellungsmodi. Was sind das für Modi und wozu sind die da?
Ja, also du hast an fast jeder Kamera die Möglichkeit, der Kamera zu sagen, dass sie auch in der Teilautomatik fotografiert. Also jeder kennt das, es gibt P für die Vollprogrammautomatik. Bei manchen Herstellern steht auch ein A, also das ist immer ganz unterschiedlich, oder P. Und dann gibt es AVTV oder A oder S. Also das ist dann immer entweder die Blende oder die Verschlusszeit. Bedeutet, wenn jemand jetzt nicht komplett manuell fotografiert, dann könnte er der Kamera die Wahl der Blende überlassen oder die Wahl der Verschlusszeit. Beides ist für mich zumindest in der Hundefotografie, also andere Landschaftsfotografen haben ja andere Herausforderungen, aber bei dem, was wir machen, ist es halt suboptimal, weil ich möchte auf keinen Fall, dass die Kamera die Blende selber entscheidet, weil das für mich der wichtigste Part in der Fotografie und die Verschlusszeit ist auch schlecht, weil man da nachher schnell verwackelt, wenn die Kamera sich einmischt. Das heißt also im Prinzip, diese ganzen vorgegebenen Programmmodi, die Vollautomatik, die Teilautomatikmodi, das machen die Hersteller, damit eben jemand, der gar keine Ahnung hat, einfach schon mal ein Bild bekommt. Also das ist ja ein verkaufspsychologisches Problem. Wenn jede Kamera so wie vor 50, 60 Jahren noch im manuellen Modus bedient werden müsste, würde sie keiner kaufen. Wenn man jetzt aber sehr ambitioniert ist, kommt man leider nicht drum rum, sich mit dem Modus M einfach auseinanderzusetzen. Ganz wichtig.
Und dann hast du schon ein paar Sachen gesagt. Also ich habe Brennweite, ich habe Blende, ich habe Verschlusszeit. Habe ich noch irgendwas?
Genau, du hast den ISO-Wert.
Und ISO, genau.
Genau. Genau, das bedeutet, wenn man manuell fotografiert, also die Brennweite lassen wir mal eben außen vor, diese wichtigsten drei Parameter ist Blende, Verschlusszeit, ISO. So, das bedeutet, ich entscheide zum Beispiel immer zuerst den Blendenwert, weil es ja abhängig ist vom Motiv und meiner Bildidee. Möchte ich jetzt einen sehr, sehr scharfen Hintergrund oder sagen wir mal so einen, den man noch etwas erkennen kann, oder möchte ich ein komplettes Bokeh, also einen extrem unscharfen Hintergrund, habe ich ein, zwei oder drei Hunde im Bild gleichzeitig. Das alles ist ja wichtig für meine Schärfe. Und deswegen entscheide ich zuerst, welche Blende brauche ich für meine Aufnahmesituation. Wenn der Blendenwert feststeht, muss ich eine passende Verschlusszeit finden. So, und dann ist natürlich die Frage, wenn ich Blende und Verschlusszeit eingestellt habe und mache ein Bild und es ist zu dunkel, käme der ISO-Wert ins Spiel. Also wir können das ja mal so versuchen, theoretisch zu erklären. Also ich möchte einen Hund porträtieren und ich möchte, dass der Hintergrund möglichst unscharf wird. Dann wähle ich zum Beispiel eine Blende 2.8. Ich nehme das jetzt als Beispiel, weil man sagt, dass ein 70 bis 200 Objektiv mit einer Offenblende durchgehend von 2.8 für die Hundefotografie einfach so ein ideales immer drauf Objektiv ist. Weil viele Leute können sich auch nicht 4, 5 Wechselobjektive hinlegen, weil es einfach teuer ist.
Und diese 70 so, wenn, bis 200 ist
die Brennweite.
Die Brennweite,
genau. Okay. Das ist dann immer die Brennweite. So, wir haben also eine Blende 2.8 und möchten einen möglichst unscharfen Hintergrund. Jetzt wähle ich eine Verschlusszeit, zum Beispiel von einer 250stel Sekunde, mache ein Foto und es ist zu dunkel. Der nächste Schritt wäre dann, den ISO-Wert, der bei 100 starten sollte, so lange zu erhöhen, bis das Bild gut belichtet ist. Wenn ich eine Blende 2.8 und eine 250stel Sekunde nehme und das Bild ist viel zu hell, dann würde als nächstes der ISO, also dann würde als nächstes der ISO-Wert natürlich auf 100 bleiben und die Verschlusszeit so lange verkürzt, also vielleicht auf eine 800stel Sekunde, bis das Bild nicht mehr zu hell ist. Also das ist einfach dieses Zusammenspiel. Es geht eigentlich immer nur darum, wie viel Licht generiere ich mit diesen Einstellungen.
So, aber wenn ich jetzt
Brennweite, entschuldige kurz, die Brennweite kommt dann natürlich auch noch dazu, weil Brennweite schluckt immer Licht. Das bedeutet, je mehr Brennweite du nutzt, desto weniger Licht bekommst du auch auf dein Foto, beziehungsweise auf den Sensor.
Okay, noch einmal kurz zurück zur Verschlusszeit. Wenn ich jetzt ein bewegtes Bild habe und kein Porträt, dann brauche ich ja eine sehr hohe Verschlusszeit, weil mir
genau.
Das im Zweifel verwackelt.
Genau. Genau, du brauchst also, wenn du jetzt, bleiben wir nochmal kurz beim Porträt, warum eine 250stel Sekunde? Da muss man jetzt noch ein bisschen ausholen. Es ist zum einen so, man sagt, wenn du die Brennweite auf 200 mm einstellst, also am Objektiv hast du jetzt ein Zoom-Objektiv und gehst auf 200 mm, dann muss die Verschlusszeit immer über diesem Wert liegen. Das heißt, wenn du 200 mm möchtest, brauchst du mindestens eine 250stel Sekunde, weil du das Freihand sonst verwackelst. Telebrennweiten können wir Freihand nicht ruhig halten. Es sei denn, du hast jetzt eine Kamera mit Bildstabilisator, den kann man für Porträts dann nutzen. Also den könnte man anmachen, um dann diese 250stel Sekunde noch etwas zu unterschreiten. Wenn du Actionbilder machst, brauchst du mindestens eine 1000stel Sekunde. Und auf jeden Fall keinen Bildstabilisator, das ist super, super wichtig. Viele machen das nämlich falsch. Und dann ist, wenn du eine 1000stel Sekunde hast, bei 200 Millimetern, dann braucht man auch sehr viel ISO schon. Wenn es ein bewölkter Tag ist und der Hund auch schwach sein sollte, dann kommt man natürlich in sehr hohe ISO-Sphären, was aber bei den modernen Kameras heute auch kein großes Problem mehr ist.
Also grundsätzlich möchte man immer eigentlich niedriges ISO, weil es sonst
richtig, beginnt genau. zu rauschen. Ja. Genau, also das Bildrauschen entsteht auch meistens in einer sehr dunklen Umgebung. Wenn ich jetzt also zum Beispiel den Hund irgendwo hinsetze und hinter dem Hund geht die Sonne auf oder unter, das heißt, ich fotografiere dann in einen relativ hellen Hintergrund, entsteht im Hintergrund so gut wie gar kein Bildrauschen, auch nicht bei ISO 1200 oder höher. Wenn ich aber den Hund im dunklen Wald sitzen habe und bin bei ISO über ISO 1000, dann rauscht es schon ziemlich doll. Auch bei meiner modernen Kamera, weil Bildrauschen entsteht immer in den Tiefen zuerst. Ne? Das ist wichtig.
Sorry, dass ich immer so ein bisschen über dich drüber gucke. Ich habe ja gerade hier Hundewelpe. Und,
Ja.
Ich muss immer gucken, dass er keinen Quatsch macht.
Ja, und ich habe hier eine frisch operierte Hündin liegen. Die Chiara ist gestern kastriert worden.
Wie geht's ihr denn?
Ja, geht gut. Sie ist noch sehr verhalten, aber hat alles gut überstanden. Ja, das ist schon mal das. Aber sie liegt hier neben mir, alles gut.
Toi, toi, toi.
Ja, Hundeleute verstehen sowas. Ja. Ne? Das gehört halt immer dazu, genau.
Jetzt musst du mir das mit der, also ich habe blöde Fragen, ich habe dich vorgewarnt.
Das ist ja super. Ich freue mich ja, wenn man das alles mal so aufarbeitet und sich Leute dafür auch wirklich interessieren. Ne? Also das ist ja auch ein komplexes Thema. Von daher können wir alles abklären, was wichtig ist.
Was genau ist jetzt die Brennweite und was ist der Unterschied zwischen einer Brennweite und einer Telebrennweite?
Ja, also die Brennweite ist immer das, was man am Objektiv einstellen kann. Also eine Festbrennweite ist zum Beispiel, du hast ein Objektiv und da steht drauf 50 mm.
Das ist aber nicht der Zoom, oder?
Nee, das heißt also zoomen kannst du bei einem Objektiv, das 70 bis 200 mm hat. Das heißt, du zoomst von 70 bis 200 mm. Deswegen ist in der Hundefotografie so ein 70 bis 200 auch gut, weil du den Bildausschnitt immer noch mal verändern kannst durch das Zoomen. Ne? Das kennst du vom Filmen ja auch. Du kannst etwas näher heranholen oder wieder mehr Raum geben, wenn du möchtest. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund hast, der nicht so ruhig sitzt, dann sind Zoom-Objektive insofern gut, weil du aus deiner Position heraus den Bildausschnitt verändern kannst. Und das geht bei einer Festbrennweite nicht. Du hast jetzt zum Beispiel eine Festbrennweite von 135 Millimetern und dann verändert sich was, dann stehst du auf und musst weggehen oder näher ran, weil du ja nicht mehr zoomen kannst. Du bist dann also selber in Bewegung.
Die Brennweite ist der Zoom.
Nee, die Brennweite ist grundsätzlich das, was das Objektiv leisten kann. Weißt du, was ich meine? Das heißt also, Zoom ist immer nur dann, wenn das Objektiv mehrere Brennweitenwerte hat. Dann kannst du zoomen. Ne? Mhm. Das wird ja auch beim Filmen so gemacht. Du hast ein Objektiv, das vielleicht auch 70 bis 200 hat. Und wenn du dann filmst und du willst plötzlich näher an die Szene, dann zoomst du ran. Also du holst es näher ran oder gehst wieder weiter weg. Wenn du ein Objektiv mit einer Festbrennweite hast, kann man nicht mehr zoomen. Weil das ist ja dann nur diese festgelegte Brennweite und mit der kann man arbeiten. Und deswegen musst du selber als Fotograf entweder immer weiter weg oder näher ran rücken, weil du ja nicht mehr zoomen kannst. Ne? Bedeutet, deswegen sind gerade in der Hundefotografie diese Telelinsen, die man zoomen kann, finde ich sehr, sehr hilfreich. Im Studio nutze ich auch ein 24 bis 70. Das ist dann auch wieder ein klassisches Zoom-Objektiv, weil je nachdem, wie der Hund sitzt, ich dann aus meiner Position einfach schneller weiter weg oder ranzoomen kann, das kann hilfreich sein. Ne?
Also es gibt, das Teleobjektiv ist quasi das Gegenteil von der Festbrennweite. Beim Teleobjektiv
so kann ist ich das, genau. Es gibt natürlich, so ein 135 mm ist ja auch schon Teleobjektiv, weil das sind ja schon Brennweiten, mit denen man Dinge sehr schnell, also sehr, sehr nah heranholen kann. Und dann haben wir zum Beispiel 24 mm, das ist Weitwinkelbrennweite. Die nehme ich zum Beispiel, oder 35 mm, diese Objektive nehme ich zum Beispiel sehr oft für die Stadt, wenn ich mit Hunden in der Stadt shoote, weil ich dann sehr viel von der Umgebung gerne mit drauf habe, also Gebäude oder eine große Tür oder was auch immer. Und in der Natur kann man die auch für Porträts natürlich einsetzen. Aber für die City sind dann zum Beispiel so Weitwinkellinsen besser geeignet, damit du halt auch viel von schönen Gebäuden und so noch mit ins Bild bekommst. Also wir unterscheiden zwischen Weitwinkel, einer Telebrennweite und einer normalen Brennweite. So 50 mm ist so eine Standardbrennweite. Ja. Da sagt man auch, wenn man mit 50 mm fotografiert, das ist auch so ungefähr das Bildergebnis, was so das menschliche Auge sieht. Ja. Und wenn du in den Telebereich gehst, wenn ich einen Hund mit 200 Millimetern porträtiere, wird der ja auch größer. Ne? Also die Telebrennweite macht ja auch das Motiv größer. Und das ist für Close-Up-Bilder halt für ein Porträt vom Kopf und so halt schon ganz gut geeignet.
Muss ich jetzt bezüglich der Brennweite und meinen anderen Einstellungen irgendwas beachten?
Ja, weil die Brennweite schluckt ja Licht. Das heißt, zum einen müssen wir bei der Brennweite darauf achten, dass die Verschlusszeit passt. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage es nur mal als Beispiel, wenn man jetzt 300 Millimeter hätte, es gibt ja auch Objektive, die 600 Millimeter haben. Also jemand, der jetzt zum Beispiel im Fußballstadion fotografiert, da sieht man immer diese Riesenobjektive, die haben dann 600 oder 800 Millimeter, die müssen auf dem Stativ stehen, die kann man auf Freihand nicht mehr halten. Es ist immer wichtig, diese Faustregel bei 200 Millimeter beim Porträt mindestens eine 250stel Sekunde zu nehmen, damit du es nicht verwackelst. Das heißt, die Brennweite ist also schon wichtig, dass wir das Bild nicht verwackeln. Und man muss wissen, dass Brennweite immer Licht schluckt. Das heißt, wenn wir beide nebeneinander sitzen und fotografieren denselben Hund und du hast 50 Millimeter und ich 100, dann wird mein Bild dunkler als deins, weil ich ja mehr Brennweite nutze. Das heißt, ich müsste dann meinen ISO-Wert erhöhen, während du ihn mit 50 Millimetern wahrscheinlich nicht erhöhen musst, um das mal so in der Praxis zu verstehen. Also das heißt, die Brennweite beeinflusst das Licht, also die Helligkeit, und die Brennweite beeinflusst natürlich auch das Verwackeln.
Das ergibt absolut Sinn. Vielen Dank.
Ja, das hoffe ich. Ich hoffe auch, man kann es verstehen. Ich bemühe mich ja immer nicht so mit so viel Fachchinesisch dann zu kommen, weil man denkt, das ist ja auch wichtig, dass die Leute es irgendwie verstehen. Also, dass man es didaktisch irgendwie so rüberbringt, dass man sagt, da wird jetzt ein Schuh für mich draus.
Was ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird in deinen Coachings?
Also, die meisten Leute haben Probleme mit der Schärfe. Und das ist jetzt auch wirklich nicht nur auf die Actionfotografie beschränkt. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute es auch nicht schaffen, wirklich ein gestochen scharfes Porträt zu machen, wo ich wirklich sage, das erfüllt jetzt den Anspruch, den ich an ein scharfes Bild habe. Ja? Weil einfach die Einstellungen wieder nicht richtig sind. Du kannst in der Kamera so viel falsch machen, dass selbst ein Porträt unter Umständen nicht scharf wird. Also Schärfe ist, glaube ich, für die Leute das allergrößte Problem. Dann natürlich die Kameratechnik auch. Das ist so, dass wir jetzt mit den immer mehr am Markt sich verbreitenden spiegellosen Kamerasystemen natürlich Menüs haben, die sind so aufgeblasen, dass die Leute total überfordert sind. Also jeder, der mal in so eine moderne Kamera ins Menü geguckt hat und gar keine Ahnung von der Fotografie hat, der muss ich ehrlich sagen, also das ist schon auch mit der Bedienungsanleitung nicht mehr zu bewerkstelligen. Und deswegen ist das natürlich auch ein Riesenthema. Und dann kommt natürlich auch die Bildgestaltung. Also das Auge muss lernen, das Motiv zu sehen. Und auch manchmal eben aus wenig was machen zu können. Ja. Das sind aber, wie gesagt, dann ist Schärfe, würde ich mal sagen, Schärfe ist an Nummer eins. Dann kommt natürlich die Kameratechnik direkt dicht dahinter, weil die ist ja nun mal Teil des Problems. Und dann eben auch die Bildgestaltung, also das Gespür zu kriegen, was sieht gut aus und wie kann man den Hund in Szene setzen.
Dann bleiben wir doch gerne gleich mal bei der Schärfe. Was sind da deine Tipps? Beim Hund ist es ja häufig so, ne? Ich möchte die Schärfe eigentlich auf den Augen haben und dann ist sie aber trotzdem irgendwie immer auf der Nase. Also so geht es
Genau,
mir immer.
genau. Ja, das ist zum Beispiel ein Problem, das passiert sehr häufig, weil die Kamera, wenn man sie für Actionfotografie nutzt, dann hast du ja diese Möglichkeit des Nachführautofokus. So, das heißt jetzt zum Beispiel bei Canon heißt das Servo oder AI-Servo, je nachdem, ob du eine spiegellose oder Spiegelreflexkamera hast. Bei allen anderen heißt das AFC, also Autofocus Continuous. Und viele machen den Fehler, beim Porträt den zu aktivieren. Das heißt, ich brauche den Nachführautofokus nur, wenn der Hund sich bewegt. Und wenn er sich nicht bewegt und du hast den aktiv, dann rechnet das System, was man nicht merkt, im Hintergrund immer Entfernungen aus und sucht etwas Bewegtes. Und dann hast du nachher zu 90% eine scharfe Nase, weil die Kamera selber entscheidet nach Kontrastverteilung und die Nase ist näher am Objektiv und deswegen gerade bei Offenblende von 2,8 oder noch weiter geöffnet, je nachdem, sitzt die Schärfe dann niemals auf dem Auge. Also ich empfehle immer beim Porträt, den Autofokus auf Single-Shoot zu stellen, also AFS oder auf One-Shot bei der Canon. Und alle anderen nennen das dann AFC und AFS. Damit ist man schon mal einen Großteil der Probleme los beim Porträt. Vielleicht kennst du das. Also Autofokus kontinuierlich nur für bewegte Motive.
Und dann kommt die Königsdisziplin, wirklich jetzt, also vom Porträt abgesehen, diese bewegten Bilder überhaupt hinzukriegen. Was
Ja,
sind da so deine,
also was auch
ja?
noch wichtig ist, gerade bei den modernen Kameras, viele haben ja dann auch eine Kamera mit Tieraugenerkennung und die funktioniert aber leider auch nicht unter allen Umständen. Deswegen empfehle ich oft, je nachdem, wenn das nicht klappt, die auch durchaus mal auszuschalten. Also ich arbeite sehr selten damit in der Tat. Und bei Actionbildern ist natürlich klar wichtig einmal die Serienbildfunktion. Dann natürlich auch wichtig, den Autofokus auf kontinuierlich zu stellen, beziehungsweise auf Servo AF. Dann natürlich auch den Bildstabilisator auszuschalten. Unbedingt ganz wichtig, Bildstabilisator niemals bei Actionbildern dieser Art. Und dann natürlich eben auch, wenn es mit der Tieraugenerkennung nicht gelingt, die auszuschalten und ein einzelnes Fokusfeld zu nutzen. Also auch keine Gruppe. Jeder, der in seiner Kamera schon mal nachgeschaut hat, wird sehen, dass es ganz viele Fokusgruppen gibt. Das heißt, man hat ganz viele Fokusfelder gleichzeitig. Und je mehr du von diesen Fokusfeldern aktivierst, desto ungenauer wird das Ergebnis. Weil die rechnen alle gleichzeitig. Und da der Fokus ja immer auf Kontraste natürlich fokussiert ist, dann kann es sein, dass er sich im Vordergrund, Hintergrund oder so irgendwas sucht, aber natürlich nicht da scharf stellt, wo er soll. Und deswegen ist das super, super wichtig, dass man sich von der Tieraugenerkennung eben auch mal löst und dann auf ein einzelnes Fokusfeld wechselt. Ganz wichtig.
Lass gerne mal so ein paar Szenarien durchspielen. Ich weiß, das ist immer ganz, ganz schwierig, aber dass man einfach mal so eine Rahmenbedingung hat, was du ja viel machst und wo man viel auch Bilder von dir sieht, sind also quasi springende Hunde. Was wären da so deine Einstellungen? Also angenommen, ich bin jetzt, ach, das kommt mal aufs Licht an und auf die Location, gell? Also,
Ja.
wenn ich bin. Ich bin auf der Wiese. Es ist bedeckt, das sind ja immer gute Bedingungen.
Ja, genau. Genau. Das ist
Und
gut.
mein Hund springt über einen Baumstumpf.
Ja, also kommt natürlich jetzt auf die Fellfarbe des Hundes an. Auf jeden Fall brauchen wir minimal eine Tausendstel Sekunde. Das ist schon mal klar. Da fange ich immer an. Also jedwede Form von Actionfotografie fängt bei einer Tausendstel Sekunde an. Ich würde besonders, wenn man am Anfang ist, nicht empfehlen, solche Actionbilder mit einer Offenblende von 2,8 zu machen, sondern die Blende durchaus etwas weiter zu schließen auf 4 oder 5 oder 5, 6, wenn genug Licht da ist, weil das natürlich die Schärfentiefe erhöht. Das heißt, man trifft schneller. Das ist einfacher. So, das heißt also, nehmen wir mal an, wir hätten eine Tausendstel Sekunde und Blende 4 und 200 Millimeter, damit es eben auch einen schönen verschwommenen Hintergrund gibt. Du machst dein Bild und es ist gut belichtet, dann passt es auch. Ansonsten müsste man den ISO-Wert erhöhen. Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt eine Tausendstel Sekunde bei diesen Einstellungen nutzen und haben einen hellen Hund, also ich habe jetzt zum Beispiel einen ganz hellen Labrador-Retriever, so fast weiß oder beige, und das passt, und ich lasse danach einen springen, der schwarz ist, dann muss natürlich der ISO-Wert von 100 schon auf 400 mindestens oder höher, weil der schwarze Hund sonst einfach viel zu dunkel wird. Dann sieht man schon mal, man kann alle Einstellungen so lassen. Man müsste in dem Fall nur den ISO-Wert wieder anpassen. Und das ist halt so ganz wichtig. Und fokussieren würde ich, also man kann das mit der Tieraugenerkennung natürlich versuchen. Wenn der Hund schöne helle Augen hat, klappt das auch. Dann ist es kein Thema. Wenn man aber merkt, es klappt nicht, dann wechselt man auch da auf nur ein einzelnes Fokusfeld. Ganz wichtig. Und wichtig ist auch, dass die Leute bei solchen Sachen nicht den Baumstamm fokussieren. Das machen nämlich auch viele. Die fokussieren den Baumstamm und schwenken dann die Kamera nach oben. Man hatte das, nannte das früher Fokusfalle, ne? Also ich versuche das mal kurz zu erklären. Man könnte also theoretisch auf eine Wiese, also ohne Hindernis, jetzt einen Rucksack stellen zum Beispiel. Den hat man ja dann als Fotograf dabei. Und könnte die Schärfe auf diese Entfernung berechnen und könnte dann auslösen, wenn der Hund am Rucksack vorbeiläuft, weil dann hat man ihn auf jeden Fall scharf. Das Problem ist nur, du weißt nie, ob die Laufphase in dem Moment eine gute ist. Und vor allen Dingen hast du das Problem, dass er ja da noch nicht mehr nachführt. Also eine Fokusfalle geht da nur mit einem One-Shot. So haben das die Fotografen vor Urzeiten gemacht. Zum Beispiel, wenn jemand vom 10-Meter-Brett ins Wasser springt, dann haben die die Schärfe auf die Wasseroberfläche berechnet. Und wenn der eintaucht, da haben die ein Bild gemacht. Weil früher, ganz früher gab es keine Serienbilder. So, aber das ist halt eine Sache, die funktioniert nicht. Und das ist ja auch, weil man ja nie weiß, ob der Hund gerade da eine schöne Laufphase hat. Also empfehle ich, den Hund zu fokussieren und den Auslöser halb durchzudrücken. In dem Moment hält die Kamera die Fokussierung am Hund. Und wenn der dann abgerufen wird, löse ich meine Serie auch schon aus, bevor er springt. Weil wenn ich erst auslöse, wenn der den Baumstamm schon überspringt, dann kriege ich das nur noch in der Abwärtsbewegung hin. Weil das geht so schnell, dass die Kamera auch bei so und so vielen Bildern pro Sekunde das nicht mehr schafft. Ne? So, und immer schön den Hund fokussieren. Also den Fokus auf den Hund setzen, halten und dann auslösen, wenn er das Go bekommt. Und dann ist bei Serienbildern auch noch wichtig, wenn man jetzt kein Hindernis hat, sondern der Hund läuft einfach über die freie Wiese, dass man immer darauf achtet, die Serie nicht zu früh auszulösen, weil viele machen den Fehler, der Hund ist noch viel zu weit weg und man sieht den im Sucher kaum. Also der ist wirklich so klein. Und wenn du dann die Serie startest, dann hat der Fokus den oft gar nicht richtig erkannt. Und das Problem ist dann, dass die ganze Serie unscharf wird. Also es gilt auch hier, je später du auslöst, desto schärfer werden die Bilder. Und im Ernstfall zum Üben ist es auch ganz gut, wenn man sich traut, mal richtig lange zu warten. Im Ernstfall merkt man, okay, er ist jetzt schon zu nah, dann weiß man das, dann löst man beim nächsten Mal ein paar Sekunden früher aus. Dann kann man sich da so ein bisschen rantasten. Aber du musst bedenken, du hast zum Beispiel eine grüne Wiese und einen beigefarbenen Hund. Und der Hintergrund ist jetzt auch noch herbstlich, so in so Brauntönen. dann ist das für den Fokus einfach eine Farbe, die erkennt das Motiv ja gar nicht. Na, und trotz Tieraugenerkennung kann es nämlich sein, dass die plötzlich auf einen großen Rahmen wechselt, dass nicht mehr das Auge markiert wird, sondern du bekommst, und das ist bei jeder Kamera gleich, du bekommst dann um dieses Motiv einen großen Rahmen. Und je größer der wird, desto ungenauer ist die Berechnung. Wenn ich bei meiner Kamera sehe, die macht so einen großen Rahmen, löse ich schon gar nicht mehr aus, weil ich genau weiß, das wird nicht richtig scharf. Ne?
Du hast mich gerade auf eine richtig tolle Idee gebracht. Das ist ja Herbst und das ist ja eine sehr schöne Zeit für Fotografie und
meine
auch
meine liebste Jahreszeit.
Ja, super. Ja. Guck mal, dann haben wir ja den Podcast wirklich zur richtigen Zeit gemacht.
Genau.
Was sind denn deine Go-To-Herbstmotive?
Ja, also was ich halt immer super schön finde, ist ganz viel buntes Laub. Das ist wirklich super. Und jetzt habe ich hier natürlich in der Region auch das Glück, dass wir da auch Möglichkeiten haben. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Parkanlage mit seltenen Bäumen, die sich natürlich in allen Farben jetzt auch färben. Im normalen Wald ist es ja immer nur so ein bisschen gelb und so. Das ist nicht so wahnsinnig attraktiv. Trotzdem hat der Wald natürlich jetzt auch seinen Reiz. Also ich würde sagen, jeder sollte einfach mal gucken, was er so vor der Türe findet. Und man braucht für ein tolles Foto ja auch nicht viel. Also wenn man den Hund jetzt vielleicht einfach mal neben so einen bunten Busch setzt, weil also das manchmal kann man auch aus ganz wenig was machen. Und wenn ich jetzt den Hund auf die Wiese lege und nehme so eine Handvoll Herbstblätter und schmeiße die einfach mal ins Bild, das sieht auf dem Foto schon immer nach viel mehr aus, als es in Wirklichkeit ist. Und das sind auch schöne Motive.
Und
natürlich das Licht ist wichtig. Ne? Also ich würde jetzt auch sagen, du hast jetzt kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang das beste Licht zum Fotografieren. Jetzt tagsüber ist es auch uninteressant. Also wir haben heute auch einen Sonnentag und jetzt 13.30 Uhr, da würde ich mit der Kamera nicht rausgehen. Also obwohl wir jetzt schon Oktober haben, ist das Licht mir viel zu grell und die frühen Morgen und etwas späteren Abendstunden sind ideal. Das ist auch ganz wichtig, dass man da einfach immer mal ein bisschen drauf achtet.
Was ja super schön aussehen kann, wenn man die Skills hat, ist so Sonnenuntergang. Aber ich denke, Gegenlicht fotografieren ist wahrscheinlich so richtig hohe Kunst.
Also Sonnenuntergang mache ich total gerne. Das kommt jetzt, kommen wir in diese Jahreszeit, wo das wirklich wieder möglich ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das mit einer spiegellosen Kamera etwas komfortabler, weil du über das Display fotografieren kannst. Ich würde jedem, der noch eine Spiegelreflexkamera hat, raten, niemals Sonnenuntergänge durch den Sucher zu fotografieren. Da kann man sich nämlich die Augen schädigen, weil das Licht wird sehr stark gebündelt. Und bei den spiegellosen Kameras ist die Technik ja anders. Da könnte man sogar theoretisch durch den Sucher gucken, weil das Bild ist ja digital. Und bei den spiegellosen Kameras ist die Technik halt anders. Und da ist durch den Sucher schauen in die untergehende Sonne, die ja dann auch noch sehr grell sein kann, ist das wirklich gefährlich. Das sollte keiner tun. Ansonsten beim Sonnenuntergang, es ist immer insofern etwas tricky, wenn man den Hund an sich noch erkennen möchte. Dann ist es wirklich ein bisschen aufwendig, auch was die Belichtung und die Technik betrifft. Wenn man aber eine Silhouette fotografieren möchte, also Scherenschnitt, der Hund ist einfach schwarz im Bild als Kontur und im Hintergrund geht die Sonne unter. Das ist wirklich simpel. Also da kann man einfach die Belichtung so lange nach unten korrigieren, bis einfach der Hund schwarz ist. Und das ist jetzt nicht so ein großes Hexenwerk. Das kann man machen.
Das heißt denn den ISO-Wert oder?
Ja, du kannst, also ich würde jetzt, wenn der Hund steht, also ich habe jetzt auch im Anfang des Jahres habe ich mal eine Silhouette von meiner Hündin fotografiert, wo sie im Schnee gegen die untergehende Sonne läuft. Das war wirklich eine Herausforderung. Ich brauche ja eine tausendstel Sekunde. Wir wissen ja, sonst wird es ja nicht scharf. Und eine tausendstel Sekunde beim Sonnenuntergang war dann schon natürlich eine Herausforderung. Das hat aber gut geklappt. Also wenn man, wie gesagt, bei einer ganz modernen Kamera kann man ja auch nachher mittels Bildbearbeitung auch noch ein bisschen entrauschen. Aber ich würde zum Üben jetzt nicht unbedingt bewegte Bilder machen. Und dann würde man einfach den ISO-Wert auf 100 setzen, ganz niedrig, ganz niedrig. Und da kommst du schon auf Verschlusszeiten von einer 4000stel Sekunde, wenn du eine Silhouette fotografierst. Ne? Weil du brauchst ja dann ganz wenig Licht. Und um diese untergehende Sonne dann zu kompensieren, braucht man eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit. Und Blende kann man, egal, also kann man so weit öffnen, wie man will. Das siehst du bei einer Silhouette nicht. Du kannst die Blende auf 7 stellen, dann brauchst du natürlich wieder mehr ISO. Du kannst eine 2,8er Blende nehmen. Also das ist total egal.
Na, klasse.
Also da muss man sich mal ausprobieren, einfach.
Lass uns noch ein Szenario durchspielen. Es gibt auch traumhaft schöne Bilder von dir mit Hunden in der Stadt.
Mhm. Ja, Stadt ist auch cool. Also wenn die Hunde das mitmachen, das ist natürlich immer so die erste Frage an meine Kunden, ist der Hund in der Stadt ruhig? Weil also meine beiden kennen das jetzt so noch nicht. Ne? Die Chiara ist auch erst 1 Jahr, der Pero 2,5. Und da ist ja halt immer viel Trubel. Also man braucht natürlich erstmal einen Hund, der entspannt ist. Und ansonsten bietet die Stadt jede Menge Motive. Wir haben ja in Köln die schöne Altstadt. Und da kenne ich mich ja sehr gut aus. Ich bin ja in Köln geboren und da gibt es wirklich feine Motive. Das macht auch richtig viel Spaß. Also wenn man Hunde hat, die da gechillt sind, findet man da unheimlich schöne Möglichkeiten.
Wir hatten mal einen Artikel mit dir auch im Magazin. Ich erinnere mich dran, wie man so ein bisschen mit den Lichtern in der Stadt auch spielen kann, wenn man den Hund abends fotografiert.
Ja, das war eine Idee, die hatte ich Anfang des Jahres. Einfach mal Hunde nachts in der Stadt zu fotografieren. Aber für mich war jetzt die Herausforderung, ich wollte keinen Blitz nutzen, weil das kann ja jeder. Und Blitz macht auch Stimmung kaputt. Natürlich, klar, wir brauchen gar nicht drüber zu diskutieren. Es gibt super teure Blitze, wo man sagt, man sieht nicht, dass geblitzt wird. Ich finde schon, dass man das immer sieht. Also es ist einfach so mein Prinzip. Ich möchte, wenn ich mit Hunden draußen bin, keinen Blitz einsetzen. Auch nicht in der Natur. Das ist mein Prinzip. Ich meine, da hat jeder eine andere Herangehensweise, aber ich will das nicht. Ich möchte immer versuchen, mit verfügbarem Licht zurechtzukommen, weil das ja auch eine Herausforderung ist. Und das ist auch super. Ich empfehle da nur ein sehr lichtstarkes Objektiv. Ansonsten gibt es natürlich auch Tricks. Ich habe zum Beispiel ein Bild gemacht von einem Hund vor einer sehr, sehr großen Schaufensterscheibe, die hell erleuchtet war. Und da bin ich mit ISO 200 ausgekommen. Also das könnte jeder nachmachen. Nur die Herausforderung ist, in den dunkelsten Ecken mit nur einer Straßenlaterne, da ist dann schon wichtig, dass man ein lichtstarkes Objektiv hat. Und da eignet sich dann auch keine Telebrennweite. Also ich nehme immer ein 50 mm Objektiv mit einer Blende von 1,4. Und ich habe jetzt auch noch eins zum Testen bekommen von einem Objektivhersteller. Das hat eine Blende 1,2. Das werde ich jetzt bei meinem Workshop am Sonntag mal einsetzen. Da haben wir den ersten Nightwalker-Workshop in Köln. Mal sehen, was das kann. Und ansonsten ist das auch eine schöne Sache, weil die Stadt nachts, das gibt ganz andere Möglichkeiten. Weißt du, auch wenn du die Location tagsüber kennst, das wirkt abends alles nochmal anders. Und man braucht jetzt keine traumhafte Altstadt für sowas. Also jeder kann einfach mal bei sich zu Hause durch die Gassen gehen. Oft hat man ja auch so kleine Nebenstraßen, wo Laternen sind, wo vielleicht auch ganz wenig Verkehr ist und man den Hund vielleicht dann auch mal gefahrlos einfach da an der Straße fotografieren kann. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Auch so beleuchtete Bushaltestellen bieten sich, wenn man so Ideen hat. Also man braucht natürlich dann auch so ein bisschen die Kreativität, aber Möglichkeiten hast du ohne Ende. Also das sind richtig coole Sachen. Vor allen Dingen, du kannst auch den Hund an der Straße absetzen. Wie gesagt, es muss gefahrlos sein. Und wenn du im Hintergrund Ampeln hast, dann gibt das ganz viele bunte Zerstreuungskreise durch das Objektiv. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Kann man einfach mal ausprobieren.
Ich habe total Lust gekriegt, jetzt meine Kamera mir wieder zu schnappen.
Ja, das ist super. Das ist der Sinn der Sache. Ich freue mich immer, wenn die Leute wieder so ein bisschen motiviert sind, weil viele sagen ja auch, ach, ich habe die Kamera schon seit 2 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Das war irgendwie so frustrierend. Und das ist einfach schön, wenn man hört, dass sie jetzt mal wieder so ein bisschen Ideen und Lust haben, was auszuprobieren.
Ja, eine Frage habe ich noch, weil ich brauche ja jetzt unbedingt Bilder von meinem neuen Welpen.
Ja.
Der ist halt blöderweise schwarz.
Ja, genau.
Das heißt ISO hochdrehen, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also es ist ja so, ein schwarzer Hund braucht immer mehr Licht als ein heller. Aber bei der Belichtung selber muss immer ins Minus korrigiert werden. Ich weiß, dass das furchtbar kompliziert sich anhört, weil man es erstmal nicht verstehen kann. Aber es ist so, wenn man bei seiner Kamera durch den Sucher schaut oder aufs Display, dann gibt's ein Belichtungsmesser und das sieht aus wie so ein kleines Lineal. Müsste jeder mal drauf achten. Viele haben nicht drauf geachtet, aber der ist dann meistens, wenn man im Sucher schaut, unten oder bei einigen Kameras auch rechts am Bildrand. Oder du hast halt eine Spiegellose mit Display, da sieht man es schon direkt auf dem Display. Das sind also ganz viele Striche und die haben immer ein Plus und ein Minus. Also das ist meistens rechts hell und minus links dunkel und in der Mitte ist der Nullpunkt. So, und das ist jetzt ganz wichtig beim schwarzen Hund. Steht dieser Cursor, wenn du die Belichtung misst, in der Mitte, dann ist das 18% grau. Das bedeutet, die Kamera kann nur 18%iges Grau erkennen. Schwarz und Weiß erkennt sie nicht. Bedeutet, wenn ich jetzt also einen schwarzen Hund habe, muss ich bei der Wahl von Blende, Verschlusszeit und ISO darauf achten, dass der Cursor auf jeden Fall ins Minus geht und nicht nach rechts. Und wenn er in der Mitte bleibt, ist es auch noch zu hell. Und das hängt jetzt unheimlich stark vom Licht ab. Leider gibt es kein Rezept, weißt du, wo man sagen kann, bei einem schwarzen Hund immer so. Das Einzige, was beim schwarzen Hund immer so ist, dass er auf jeden Fall vom Belichtungsmesser nicht nach rechts belichtet werden darf. So, wie weit der jetzt ins Minus geht, hängt wieder davon ab, sitzt er in der Sonne, kann es sein, dass du den auf minus 3 belichten musst. Sitzt der an einem bedeckten Tag, kann es sein, dass du nur ein Müh nach links gehst, also neben der Null ganz knapp. Das ist immer lichtabhängig. Aber wenn man das schon mal weiß, dann kriegst du auch richtig schwarze Hunde fotografiert. Das ist da kein Problem.
Ich werde es versuchen, ich werde berichten.
Ja, mach das. Ich bin gespannt. Ja, das hängt, wie gesagt, immer sehr stark vom Licht ab. Wenn ich jetzt den Hund in die knalle Sonne setze, dann habe ich minus 2. Auf jeden Fall, weil ich muss das ja kompensieren. Und wenn ich jetzt sehr schlechtes Licht habe, dann kann es sein, dass ich nur so ganz, ganz knapp neben der Null lande, bin aber dann schon im Schwarzbereich, der ausreicht. Das ist immer ganz wichtig. Im Studio ist das zum Beispiel genauso. Wenn ich jetzt einen schwarzen Hintergrund fotografiere, ohne Korrektur, wird der grau. Und das Spannende ist, wenn ich einen weißen Hintergrund ohne Korrektur fotografiere, wird der auch grau. Beides wird 18% grau. Die Kamera kann das nicht. Die Kamera würde immer ein 18%iges Grau fotografieren. Nur über meine Einstellungen, die Blitze und die Einstellungen in der Kamera, kann ich dafür sorgen, dass schwarz schwarz wird und weiß weiß. Ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Du hast einen weißen Schäferhund, den du fotografieren möchtest. Da muss der Belichtungsmesser dann auf jeden Fall in die hellen Bereiche. Sonst wird der auch grau. Also das Bild wird dann zu dunkel.
Thema Weißabgleich hat man nur bei Videoaufnahmen, oder?
Nee, Weißabgleich ist in der Fotografie natürlich genauso ein Riesenthema. Ich empfehle da immer den Leuten, das wirklich mit der Bildbearbeitung zu machen, weil man das viel schöner hinkriegt, als die Kamera das kann. Die Kameramodelle haben alle die Möglichkeit, den Weißabgleich in der Kamera einzustellen. Du kannst sagen, die Sonne scheint, es ist bewölkt, der Hund liegt im Schatten. Das kann man alles machen und für einen blutigen Anfänger ist das durchaus auch eine Option. Aber die Ergebnisse werden auch da nicht so, wie ich das gerne hätte. Also das ist immer nur so eine Notlösung. Und der Königsweg für wirklich ambitionierte Fotografen oder Hobbyfotografen wäre, eine Rohdatei zu fotografieren, kein JPEG, und dann mit Programmen später den Weißabgleich selber zu machen. Und das ist für mich auch gar kein Thema. Das ist Bildbearbeitung, ist in einem gewissen Maß erlaubt und nötig. Ich mag es halt nur für mich persönlich nicht so übertreiben, weil ich immer noch daran interessiert bin, ein gutes Foto zu fotografieren und nicht ein Bild zu machen, das ich stundenlanger Kleinarbeit nachher wieder am Computer gerade ziehen muss. Also Weißabgleich ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen bewölkten Tag haben und du fotografierst einen schwarzen Hund, wird das Bild blaustichig, weil ja keine Wärme da ist. Und der Hund bekommt dann im Fell auch ein Farbrauschen durch diese Geschichte. Das sind da so blaue so blaues Farbrauschen, das muss man zwingend korrigieren. Und wer jetzt noch nicht sich traut mit Rohdaten und Bildbearbeitung, der stellt die Kamera an einem bewölkten Tag auf Wolke und an einem sonnigen Tag auf Sonne. Dann hätte man zumindest schon mal auf jeden Fall etwas besseres Ergebnis, als wenn man das gar nicht korrigiert.
Wichtig. Ich habe viel zu üben und hoffe, ich kann bei unserem nächsten Podcast dann klügere Fragen stellen und weiß ein bisschen.
Nein, die Fragen waren doch super. Also ich finde, das ist immer so wichtig. Also ganz wichtig ist, finde ich, man muss alles fragen. Also Ich sage den Leuten auch immer, wenn die zu mir kommen, sie brauchen keine Vorkenntnisse. Viele denken immer, sie müssten schon alles können, aber das wäre ja dann Unsinn, weil ich möchte ja was beibringen und wer alles kann, braucht ja nicht kommen. Also von daher also alles gut.
Jeder zu dir kommen, egal welches Level in Fotografie.
Ich mache ja auch mit den Gruppen immer nur kleine Gruppen. Also es gibt ja so ganz kleine Gruppen, wo an der Location halt auch, da nehme ich nur 3 Leute mit, weil mir das sonst zu viel ist. Und ansonsten sind es maximal 6. Und da weiß ich, dass ich auf jeden eingehen kann und die Wissensunterschiede spielen keine Rolle. Weil die Workshops sind halt so aufgebaut, weißt du, dass man das alles so abgearbeitet kriegt. Also man muss nichts wissen. Viele schreckt das auch ab, weißt du, die sehen die Leute mit den teuren Objektiven und denken dann, sie müssten schon halber Profi sein, aber das ist so nicht.
Deine Angebote finden wir unter reginehäuser.de.
Genau, und dann gibt es Workshops, da findet man alles, was man sich so wünschen kann. Also ich denke, ich decke ziemlich viel ab. Also wir machen alles Mögliche, mit Models, ohne Models, mit eigenem Hund dann. Und wie gesagt, in der Stadt, in der Natur, im Studio. Und jetzt ist am Samstag mein letzter Wasserworkshop für dieses Jahr, weil es wird dann einfach zu kalt. Wenn wir jetzt so Temperaturen im Winter kriegen, können wir mit den Hunden ja nicht mehr ans Wasser. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Die müssen ja auch immer eine Zeit lang dann warten, bis der nächste drankommt. Und die starten dann wieder ab März.
Super. Vielen herzlichen Dank, Regina Häuser.
Ja, ich danke dir. Das war sehr spannend.
Total. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch alles umsetzen.
Bestimmt.
Ich komme auf jeden Fall mal bei dir vorbei und mache so einen Workshop. Ich finde das eine super, super Geschichte. Und wenn man so gutes Equipment hat, dann sollte man es auch richtig nutzen können, weil es ist einfach schade.
Ja, absolut. Ja, weil es auch mehr Spaß macht. Also, weißt du, das ist ja auch, wenn man viel Geld ausgegeben hat, immer ein bisschen schade, wenn man das dann hinterher nur zu 30% höchstens vielleicht ausnutzt. Ne? Schade.
Absolut. Und wir sehen uns im März dann hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Allerspätestens, freue genau. ich mich sehr. Da werden wir ganz viele apportierende Hunde, also du
hörst ja, genau.
ganz viele apportierende Hunde.
Genau, ja, ich freue mich schon. Das ist eine coole Sache. Ja.
Freue ich mich auch sehr.
Perfekt.
Und dir alles Gute, vielen Dank und gute Besserung an den Hundi.
Ja, das wird schon. Und ich bin mal gespannt, schick mir mal vielleicht per WhatsApp ein paar Welpenbilder an.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also ich sage ganz herzlichen Dank.
Danke dir, bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.